MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Auf in den Italienurlaub in dieser Woche. Mario und der Zauberer von Thomas Mann, gelesen von Gerd Westphal. Und der Italienurlaub einer kleinen Familie mit zwei Kindern ist ja das Setting dieser Novelle. Es ist wahnsinnig heiß im italienischen Badeort, nicht nur temperaturmäßig, sondern auch die Atmosphäre am Strand ist mindestens mal aufgeladen. Und insbesondere ist sie nationalistisch aufgeladen, denn Benito Mussolini ist an der Macht in Italien und das merkt die Familie eben ganz deutlich. Trotzdem sind sie nicht abgereist und jetzt gerade wohnen sie der Vorstellung des Zauberers Cipolla bei. Der Erzähler, also der Familienvater, verantwortungsvoll wie er ist, macht sich Sorgen um die Kinder, die amüsieren sich köstlich, weil sie eh nichts verstehen und dann irgendwann auch einschlafen. Aber Cipolla, der Zauberer, ist eben ein höchst unangenehmer, aber irgendwo auch ganz erstaunlicher Manipulator mit Reitpeitsche, raucht und trinkt auf der Bühne. Und niemand, den er auf die Bühne holt, kann sich seiner Macht entziehen. Er lässt Zahlen raten, Karten ziehen und scheint in einzelne Menschen, die da anwesend sind, geradezu hineinblicken zu können. Zum Beispiel in Signora Angulieri. Die Wirtin der deutschen Familie, der er auf den Kopf zusagt, einst die Freundin der berühmten Schauspielerin Eleonore Duse gewesen zu sein.
Die kleine Frau nickte überwältigt in sich hinein. Der Applaus glich einer nationalen Kundgebung. Fast jeder Mann im Saale wusste von Frau Angiolieris bedeutender Vergangenheit und vermochte also die Intuition des Kavaliere zu würdigen, voran die anwesenden Gäste der Casa Eleonora. Es fragte sich nur, wie viel er selbst davon gewusst. Beim ersten berufsmäßigen Umhorchen nach seiner Ankunft in Torre davon in Erfahrung gebracht haben mochte. Aber ich habe gar keine Grundfähigkeiten, die ihm vor unseren Augen zum Verhängnis wurden, rationalistisch zu verdächtigen. Vor allem gab es nun eine Pause und unser Gebieter zog sich zurück. Ich gestehe, dass ich mich vor diesem Punkte meines Berichtes gefürchtet habe. Fast seit ich zu erzählen begann. Die Gedanken der Menschen zu lesen, ist meistens nicht schwer. Und hier ist es sehr leicht. Unfehlbar werden sie mich fragen, warum wir nicht endlich weggegangen seien. Und ich muss ihnen die Antwort schuldig bleiben. Ich verstehe es nicht und weiß mich tatsächlich nicht zu verantworten. Es muss damals bestimmt schon mehr als 11 Uhr gewesen sein, wahrscheinlich noch später. Die Kinder schliefen. Die letzte Versuchsserie war für sie recht langweilig gewesen und so hatte die Natur es leicht, ihr Recht zu erkämpfen. Sie schliefen auf unseren Knien, die Kleine auf den meinen, der Junge auf denen der Mutter. Das war einerseits tröstlich, dann aber doch auch wieder ein Grund zum Erbarmen und eine Mahnung, sie in ihre Betten zu bringen. Ich versichere, dass wir ihr gehorchen wollten, dieser rührenden Mahnung, es ernstlich wollten. Wir weckten die armen Dinger mit der Versicherung, nun sei es entschieden, die höchste Zeit zur Heimkehr. Aber ihr flehentlicher Widerstand begann mit dem Augenblick ihrer Selbstbesinnung. Und sie wissen, dass der Abscheu von Kindern gegen das vorzeitige Verlassen einer Unterhaltung nur zu brechen, nicht zu überwinden ist. Es sei herrlich beim Zauberer, klagten sie. Wir wüssten nicht, was noch kommen solle. Man müsse wenigstens abwarten, womit er nach der Pause beginnen werde. Sie schliefen gern zwischendurch
völliger ein bisschen, Bullshit.
Aber nur nicht nach Hause, nur nicht ins Bett, während der schöne Abend hier weitergehe. Wir gaben nach, wenn auch so viel wir wussten, nur für den Augenblick, für eine Weile noch, vorläufig. Zu entschuldigen ist es nicht, dass wir blieben. Und es zu erklären, fast ebenso schwer. Glaubten wir, B sagen zu müssen, nachdem wir A gesagt und irrtümlicherweise die Kinder überhaupt hierher gebracht hatten? Ich finde das ungenügend. Unterhielten wir selbst uns denn? Ja und nein. Unsere Gefühle für Cavaliere Cipolla waren höchst gemischter Natur. Aber das waren, wenn ich nicht irre, die Gefühle des ganzen Saales. Und dennoch ging niemand weg. Unterlagen wir einer Faszination, die von diesem auf so sonderbare Weise sein Brot verdienenden Manne auch neben dem Programm, auch zwischen den Kunststücken ausging und unsere Entschlüsse lähmte? Ebenso gut mag die bloße Neugier in Rechnung zu stellen sein. Man möchte wissen, wie ein Abend sich fortsetzen wird, der so begonnen hat. Und übrigens hatte Cipolla seinen Abgang mit Ankündigungen begleitet, die darauf schließen ließen, dass er seinen Sack keineswegs geleert habe und eine Steigerung der Effekte zu erwarten sei. Aber das alles ist es nicht. Oder es ist nicht alles. Das Richtigste wäre die Frage, warum wir jetzt nicht gingen, mit der anderen zu beantworten, warum wir vorher Torre nicht verlassen hatten. Das ist meiner Meinung nach eine und dieselbe Frage. Und um mich herauszuwinden, könnte ich einfach sagen, ich hätte sie schon beantwortet. Es ging hier gerade so merkwürdig und spannend, gerade so unbehaglich, kränkend und bedrückend zu wie in Torre überhaupt. Ja, mehr als gerade so. Dieser Saal bildete den Sammelpunkt aller Merkwürdigkeit, Nicht-Geheuerlichkeit und Gespanntheit, womit uns die Atmosphäre des Aufenthaltes geladen schien. Dieser Mann, dessen Rückkehr wir erwarteten, dünkte uns die Personifikation von all dem. Und da wir im Großen nicht abgereist waren, wäre es unlogisch gewesen, es sozusagen im Kleinen zu tun. Nehmen Sie das als Erklärung unserer Sesshaftigkeit an oder nicht? Etwas Besseres weiß ich einfach nicht vorzubringen. Es gab also eine Pause von 10 Minuten, aus denen annähernd 20 wurden. Die Kinder, wach geblieben und entzückt von unserer Nachgiebigkeit, wussten sie vergnüglich auszufüllen. Sie nahmen ihre Beziehungen zur volkstümlichen Sphäre wieder auf, zu Antonio, zu Guiscardo, zu dem Manne der Paddelboote. Sie riefen den Fischern durch die hohlen Hände Wünsche zu, deren Wortlaut sie von uns eingeholt hatten. »Morgen viele Fischchen, ganz voll die Netze!« Sie riefen zu Mario, dem Kellnerburschen vom Esquisito, hinüber. »Mario, una cioccolata e biscotti!« Und er gab Acht diesmal und antwortete lächelnd, »Subito!« Wir bekamen Gründe, dies freundliche und etwas zerstreut melancholische Lächeln im Gedächtnis zu bewahren. So ging die Pause herum, der Gongschlag ertönte, das in Plauderei gelöste Publikum sammelte sich, die Kinder rückten sich begierig auf ihren Stühlen zurecht, die Hände im Schoß, die Bühne war offen geblieben, Cipolla betrat sie ausladenden Schrittes und begann sofort, die zweite Folge seiner Darbietungen konferenzmäßig einzuleiten. Lassen Sie mich zusammenfassen. Dieser selbstbewusste Verwachsene war der stärkste Hypnotiseur, der mir in meinem Leben vorgekommen. Wenn er der Öffentlichkeit über die Natur seiner Vorführungen Sand in die Augen gestreut und sich als Geschicklichkeitskünstler angekündigt hatte, so hatten damit offenbar nur polizeiliche Bestimmungen umgangen werden sollen, die eine gewerbsmäßige Ausübung dieser Kräfte grundsätzlich verpönten. Vielleicht ist die formale Verschleierung in solchen Fällen landesüblich und amtlich geduldet oder halb geduldet. Jedenfalls hatte der Gaukler praktisch aus dem wahren Charakter seiner Wirkungen von Anfang an wenig Hehl gemacht. Und die zweite Hälfte seines Programms nun war ganz offen und ausschließlich auf den Spezialversuch, die Demonstration der Willensentziehung und Aufnötigung gestellt. Wenn auch rein rednerisch immer noch die Umschreibung herrschte. In einer langwierigen Serie komischer, aufregender, erstaunlicher Versuche, die um Mitternacht noch in vollem Gange waren, bekam man vom Unscheinbaren bis zum Ungeheuerlichen alles zu sehen, was dies natürlich unheimliche Feld an Phänomenen zu bieten hat. Und den grotesken Einzelheiten folgte ein lachendes, kopfschüttelndes, sich aufs Knie schlagendes, applaudierendes Publikum, das deutlich im Bann einer Persönlichkeit von strenger Selbstsicherheit stand, obgleich es, wie mir wenigstens schien, nicht ohne widerspenstiges Gefühl für das eigentümlich Entehrende war, das für den Einzelnen und für alle in Cipollas Triumphen lag. Zwei Dinge spielten die Hauptrolle bei diesen Triumphen. Das Stärkungsgläschen und die Reitpeitsche mit dem Klauengriff. Das eine musste immer wieder dazu dienen, seiner Dämonie einzuheizen, da sonst, wie es schien, Erschöpfung gedroht hätte. Und das hätte menschlich besorgt stimmen können um den Mann, wenn nicht das andere, dies beleidigende Symbol seiner Herrschaft gewesen wäre, diese pfeifende Fuchtel, unter die seine Anmaßung uns alle stellte und deren Mitwirkung weichere Empfindungen als die einer verwunderten und vertrotzten Unterwerfung nicht aufkommen ließ. Vermisste er sie? Beanspruchte er auch noch unser Mitgefühl? Wollte er alles haben? Eine Äußerung von ihm prägte sich mir ein, die auf solche Eifersucht schließen ließ. Er tat sie, als er auf dem Höhepunkt seiner Experimente einen jungen Menschen, der sich ihm zur Verfügung gestellt und sich längst als besonders empfängliches Objekt dieser Einflüsse erwiesen, durch Striche und Anhauch vollkommen kataleptisch gemacht hatte. Dergestalt, dass er den in Tiefschlaf Gebannten nicht nur mit Nacken und Füßen auf die Lehnen zweier Stühle legen, sondern sich ihm auch auf den Leib setzen konnte, ohne dass der brettstarre Körper nachgab. Der Anblick des Unholds im Salonrock, hockend auf der verholzten Gestalt, war unglaubwürdig und scheußlich. Und das Publikum in der Vorstellung, dass das Opfer dieser wissenschaftlichen Kurzweil leiden müsse, äußerte Erbarmen. Poveretto, armer Kerl, riefen gutmütige Stimmen. Poveretto, höhnte Cipolla erbittert, das ist falsch adressiert, meine Herrschaften, sono io, il poveretto. Ich bin es, der das alles duldet. Man steckte die Lehre ein. Gut, er selbst mochte es sein, der die Kosten der Unterhaltung trug und der vorstellungsweise auch die Leibschmerzen auf sich genommen haben mochte, von denen der Giovanotto die erbärmliche Grimasse lieferte. Aber der Augenschein sprach dagegen. Und man ist nicht aufgelegt, Poveretto zu jemandem zu sagen, der für die Entwürdigung der anderen leidet. Ich habe vorgegriffen und die Reihenfolge ganz beiseite geworfen. Mein Kopf ist noch heute voll von Erinnerungen an des Cavaliere Duldertaten, nur weiß ich nicht mehr Ordnung darin zu halten und es kommt auf sie auch nicht an. So viel aber weiß ich, dass die Großen und Umständlichen, die am meisten Beifall fanden, mir weniger Eindruck machten als gewisse kleine und rasch vorübergehende. Das Phänomen des Jungen als Sitzbank kam mir soeben nur der daran geknüpften Zurechtweisung wegen gleich in den Sinn. Dass aber eine ältere Dame, auf einem Strohstuhl schlafend, von Cipolla in die Illusion gewiegt wurde, sie mache eine Reise nach Indien und aus der Trance sehr beweglich von ihren Abenteuern zu Wasser und zu Lande kündete, beschäftigte mich viel weniger. Und ich fand es weniger toll, als dass gleich nach der Pause ein hoch und breit gebauter Herr militärischen Ansehens den Arm nicht mehr heben konnte, nur weil der Bucklige ihm ankündigte, er werde es nicht mehr tun können und einmal seine Reitpeitsche dazu durch die Luft pfeifen ließ. Ich sehe noch immer das Gesicht dieses schnurrbärtig stattlichen Colonello vor mir, dies lächelnde Zähne zusammenbeißen im Ringen nach einer eingebüßten Verfügungsfreiheit. Was für ein konfuser Vorgang. Er schien zu wollen und nicht zu können. Aber er konnte wohl nur nicht wollen. Und es waltete da jene die Freiheit lähmende Verstrickung des Willens in sich selbst, die unser Bändiger vorhin schon dem römischen Herrn höhnisch vorausgesagt hatte. Noch weniger vergesse ich in ihrer rührenden und geisterhaften Komik die Szene mit Frau Angiolieri, deren ätherische Widerstandslosigkeit gegen seine Macht der Cavaliere gewiss schon bei seiner ersten dreisten Umschau im Saale erspäht hatte. Er zog sie durch pure Behexung buchstäblich von ihrem Stuhl empor, aus ihrer Reihe heraus mit sich fort, und dabei hatte er, um sein Licht besser leuchten zu lassen, Herrn Angiolieri aufgegeben, seine Frau mit Vornamen zu rufen, gleichsam um das Gewicht seines Daseins und seiner Rechte in die Waagschale zu werfen und mit der Stimme des Gatten alles in der Seele der Gefährtin wachzurufen, was ihre Tugend gegen bösen Zauber zu schützen vermochte. Doch wie vergeblich geschah es. Cipolla, in einiger Entfernung von dem Ehepaar, ließ einmal seine Peitsche pfeifen, mit der Wirkung, dass unsere Wirtin heftig zusammenzuckte und ihm ihr Gesicht zuwandte. Sofronia, rief Herr Angiolieri schon hier. Wir hatten gar nicht gewusst, dass Frau Angiolieri Sofronia mit Vornamen hieß. Und mit Recht begann er zu rufen, denn jedermann sah, dass Gefahr im Verzuge war. Seiner Gattin Antlitz blieb unverwandt gegen den verfluchten Cavaliere gerichtet. Dieser nun, die Peitsche ans Handgelenk gehängt, begann mit allen seinen 10 langen und gelben Fingern winkende und ziehende Bewegungen gegen sein Opfer zu vollführen und schrittweise rückwärts zu gehen. Da stieg Frau Angiolieri in schimmernder Blässe von ihrem Sitze auf, wandte sich ganz nach der Seite des Beschwörers und fing an, ihm nachzuschweben. geisterhafter und fataler Anblick, mondsüchtigen Ausdrucks, die Arme steif, die schönen Hände etwas aus dem Gelenk erhoben und wie mit geschlossenen Füßen schien sie langsam aus ihrer Bank herauszugleiten, dem ziehenden Verführer nach. »Rufen Sie, mein Herr, rufen Sie doch«, mahnte der Schreckliche. Und Herr Angiolieri rief mit schwacher Stimme, »Sofronia«. Ach, mehrmals rief er es noch, hob sogar, da sein Weib sich mehr und mehr von ihm entfernte, eine hohle Hand zum Munde und winkte mit der anderen beim Rufen. Aber ohnmächtig verhallte die arme Stimme der Liebe und Pflicht im Rücken einer Verlorenen. Und in mondsüchtigem Gleiten, berückt und taub, schwebte Frau Angiolieri dahin, in den Mittelgang, ihn entlang, gegen den fingernden Buckligen auf die Ausgangstür zu. Der Eindruck war zwingend und vollkommen, dass sie ihrem Meister, wenn dieser gewollt hätte, so bis ans Ende der Welt gefolgt wäre. »Accidente!« rief Herr Angiolieri in wirklichem Schrecken und sprang auf, als die Saaltür erreicht war. Aber im selben Augenblick ließ der Kavaliere den Siegeskranz gleichsam fallen und brach ab. »Genug, Signora, ich danke Ihnen«, sagte er und bot der aus Wolken zu sich kommenden mit komödiantischer Ritterlichkeit den Arm, um sie Herrn Angiolieri wieder zuzuführen. »Mein Herr«, begrüßte er diesen, »hier ist Ihre Gemahlin. Unversehrt, nebst meinen Komplimenten, liefere ich Sie in Ihre Hände zurück. Hüten Sie mit allen Kräften Ihrer Männlichkeit einen Schatz, der so ganz der Ihre ist. Und befeuern Sie Ihre Wachsamkeit durch die Einsicht, dass es Mächte gibt, die stärker als Vernunft und Tugend und nur ausnahmsweise mit der Hochherzigkeit der Entsagung gepaart sind.« Der arme Herr Angiolieri, still und kahl. Er sah nicht aus, als ob er sein Glück auch nur gegen minder dämonische Mächte zu schützen gewusst hätte, als diejenigen waren, die hier zum Schrecken auch noch den Hohn fügten. Gravitätisch und gebläht kehrte der Kavaliere aufs Podium zurück unter einem Beifall, dem seine Beredsamkeit doppelte Fülle verliehen hatte. Namentlich durch diesen Sieg, wenn ich mich nicht irre, war seine Autorität auf einen Grad gestiegen, dass er sein Publikum tanzen lassen konnte. Ja, tanzen. Das ist ganz wörtlich zu verstehen. Und es brachte eine gewisse Ausartung, ein gewisses spätnächtliches Drunter und Drüber der Gemüter, eine trunkene Auflösung der kritischen Widerstände mit sich, die so lange dem Wirken des unangenehmen Mannes entgegengestanden waren. Freilich hatte er um die Vollendung seiner Herrschaft hart zu kämpfen, und zwar gegen die Aufsässigkeit des jungen römischen Herrn, dessen moralische Versteifung ein dieser Herrschaft gefährliches öffentliches Beispiel abzugeben drohte. Gerade auf die Wichtigkeit des Beispiels aber verstand sich der Kavaliere. Und klug genug, den Ort des geringsten Widerstandes zum Angriffspunkt zu wählen, ließ er die Tanzorgie durch jenen schwächlichen und zur Entgeisterung geneigten Jüngling einleiten, den er vorhin schon stocksteif gemacht hatte. Dieser hatte eine Art, sobald ihn der Meister nur mit dem Blicke anfuhr, wie vom Blitz getroffen, den Oberkörper zurückzuwerfen und, Hände an der Hosennaht, in einen Zustand von militärischem Somnambulismus zu verfallen, dass seine Erbötigkeit zu jedem Unsinn, den man ihm auferlegen würde, von vornherein in die Augen sprang. Auch schien er in der Hörigkeit sich ganz zu behagen und seine armselige Selbstbestimmung gern los zu sein. Denn immer wieder bot er sich als Versuchsobjekt an und setzte sichtlich seine Ehre darein, ein Musterbeispiel prompter Entseelung und Willenlosigkeit zu bieten. Auch jetzt stieg er aufs Podium und nur eines Luftstreiches der Peitsche bedurfte es, um ihn nach der Weisung des Kavaliere dort oben Step tanzen zu lassen, das heißt in einer Art von wohlgefälliger Ekstase mit geschlossenen Augen und wiegendem Kopf seine dürftigen Glieder nach allen Seiten zu schleudern. Offenbar war das vergnüglich und es dauerte nicht lange, bis er Zuzug fand und zwei weitere Personen, ein schlicht und ein gut gekleideter Jüngling, zu seinen beiden Seiten den Step vollführten. Hier nun war es, dass der Herr aus Rom sich meldete und trotzig anfragte, ob der Kavaliere sich anheischig mache, ihn tanzen zu lehren, auch wenn er nicht wolle. »Auch wenn Sie nicht wollen«, antwortete Cipolla in einem Ton, der mir unvergesslich ist. Ich habe dieses fürchterliche Anche se non vuole noch immer im Ohr. Und dann also begann der Kampf. Cipolla, nachdem er ein Gläschen genommen und sich eine frische Zigarette angezündet, stellte den Römer irgendwo im Mittelgang auf, das Gesicht der Ausgangstür zugewandt, nahm selbst in einiger Entfernung hinter ihm Aufstellung und ließ seine Peitsche pfeifen, indem er befahl: Balla! Sein Gegner rührte sich nicht. Balla! Wiederholte der Kavaliere mit Bestimmtheit und schnippte. Man sah, wie der junge Mann den Hals im Kragen rückte und wie gleichzeitig eine seiner Hände sich aus dem Gelenke hob, eine seiner Fersen sich auswärts kehrte. Bei solchen Anzeichen einer zuckenden Versuchung aber, Anzeichen, die jetzt sich verstärkten, jetzt wieder zur Ruhe gebracht wurden, blieb es lange Zeit. Niemand verkannte, dass hier ein vorgefasster Entschluss zum entschiedenen Widerstande, eine heroische Hartnäckigkeit zu besiegen waren. Dieser Brave wollte die Ehre des Menschengeschlechtes heraushauen. Er zuckte, aber er tanzte nicht. Und der Versuch zog sich so sehr in die Länge, dass der Kavaliere genötigt war, seine Aufmerksamkeit zu teilen. Hier und da wandte er sich nach der Bühne und den dort Zappelnden um und ließ seine Peitsche gegen sie pfeifen, um sie in Zucht zu halten. Nicht ohne seitwärts sprechend das Publikum darüber zu belehren, dass jene Ausgelassenen nachher keinerlei Ermüdung empfinden würden, solange sie auch tanzten. Denn nicht sie seien es eigentlich, die es täten, sondern er. Dann bohrte er wieder den Blick in den Nacken des Römers, die Willensfeste zu brennen, die sich seiner Herrschaft entgegenstellte. Man sah sie unter seinen immer wiederholten Heben und unentwegten Anrufen wanken, diese Feste. Sah es mit einer sachlichen Anteilnahme, die von affekthaften Einschlägen, von Bedauern und grausamer Genugtuung nicht frei war. Verstand ich den Vorgang recht, so unterlag dieser Herr der Negativität seiner Kampfposition. Wahrscheinlich kann man vom Nichtwollen seelisch nicht leben. Eine Sache nicht tun wollen, das ist auf die Dauer kein Lebensinhalt. Etwas nicht wollen und überhaupt nicht mehr wollen, also das Geforderte dennoch tun, das liegt vielleicht zu benachbart, als dass nicht die Freiheitsidee dazwischen ins Gedränge geraten müsste. Und in dieser Richtung bewegten sich denn auch die Zureden, die der Kavaliere zwischen Peitschenhiebe und Befehle einflocht, indem er Einwirkungen, die sein Geheimnis waren, mit verwirrend psychologischen mischte. Balla, sagte er, wer wird sich so quälen? Nennst du es Freiheit, diese Vergewaltigung deiner selbst? Una ballatina. Es reißt dir ja an allen Gliedern. Wie gut wird es sein, ihnen endlich den Willen zu lassen. Da! Du tanzest ja schon. Das ist kein Kampf mehr, das ist bereits das Vergnügen. So war es. Das Zucken und Zerren im Körper des Widerspenstigen nahm überhand. Er hob die Arme, die Knie. Auf einmal lösten sich alle seine Gelenke. Er warf die Glieder. Er tanzte. Und so führte der Kavaliere ihn, während die Leute klatschten, aufs Podium, um ihn den anderen Hampelmännern anzureihen. Man sah nun das Gesicht des Unterworfenen. Es war dort oben veröffentlicht. Er lächelte breit mit halbgeschlossenen Augen, während er sich vergnügte. Es war eine Art von Trost zu sehen, dass ihm offenbar wohler war jetzt als zur Zeit seines Stolzes. Man kann sagen, dass sein Fall Epoche machte. Mit ihm war das Eis gebrochen, Cipollas Triumph auf seiner Höhe. Der Stab der Kirke, diese pfeifende Ledergerte mit Klauengriff, herrschte unumschränkt. Zu dem Zeitpunkt, den ich im Sinne habe und der ziemlich weit nach Mitternacht gelegen gewesen sein muss, tanzten auf der kleinen Bühne 8 oder 10 Personen. Aber auch im Saale selbst gab es allerlei Beweglichkeit und eine Angelsächsin mit Zwicker und langen Zähnen war, ohne dass der Meister sich auch nur um sie gekümmert hätte, aus ihrer Reihe hervorgekommen, um im Mittelgang eine Tarantella aufzuführen. Cipolla unterdessen saß in lässiger Haltung auf einem Strohstuhl links auf dem Podium, verschlang den Rauch einer Zigarette und ließ ihn durch seine hässlichen Zähne arrogant wieder ausströmen. Fußwippend und zuweilen mit den Schultern lachend blickte er in die Gelöstheit des Saales und ließ von Zeit zu Zeit halb rückwärts die Peitsche gegen einen Zappler pfeifen, der im Vergnügen nachlassen wollte. Die Kinder waren wach um diese Zeit. Ich erwähne sie mit Beschämung. Hier war nicht gut sein, für sie am wenigsten. Und dass wir sie immer noch nicht fortgeschafft hatten, kann ich mir nur mit einer gewissen Ansteckung durch die allgemeine Fahrlässigkeit erklären, von der zu dieser Nachtstunde auch wir ergriffen waren. Es war nun schon alles einerlei. Übrigens, und Gottlob, fehlte ihnen der Sinn für das Anrüchige dieser Abendunterhaltung. Ihre Unschuld entzückte sich immer aufs Neue an der außerordentlichen Erlaubnis, einem solchen Spektakel der Soiree des Zauberkünstlers beizuwohnen. Immer wieder hatten sie viertelstundenweise auf unseren Knien geschlafen und lachten nun mit roten Backen und trunkenen Augen von Herzen über die Sprünge, die der Herr des Abends die Leute machen ließ. Sie hatten es sich so lustig nicht gedacht. Sie beteiligten sich mit ungeschickten Händchen freudig an jedem Applaus. Aber vor Lust hüpften sie nach ihrer Art von den Stühlen empor, als Cipolla ihrem Freunde Mario vom Esquisito winkte. Ihm winkte, recht wie es im Buche steht, indem er die Hand vor die Nase hielt und abwechselnd den Zeigefinger lang aufrichtete und zum Haken krümmte. Mario gehorchte. Ich sehe noch die Stufen hinauf zum Kavaliere steigen, der dabei immer fortfuhr, in jener grotesk musterhaften Art mit dem Zeigefinger zu winken. Einen Augenblick hatte der junge Mensch gezögert, auch daran erinnere ich mich genau. Er hatte während des Abends mit verschränkten Armen oder die Hände in den Taschen seiner Jacke im Seitengange an einem Holzpfeiler gelehnt, links von uns, dort, wo auch der Giovanotto mit der kriegerischen Haartracht stand, und war den Darbietungen, so viel wir gesehen hatten, aufmerksam, aber ohne viel Heiterkeit und Gott weiß mit wie viel Verständnis gefolgt. Zu guter Letzt noch zur Mittätigkeit angehalten zu werden, war ihm sichtlich nicht angenehm. Dennoch war es nur zu begreiflich, dass er dem Winken folgte. Das lag schon in seinem Beruf. Und außerdem war es wohl eine seelische Unmöglichkeit, dass ein schlichter Bursche wie er dem Zeichen eines so im Erfolg thronenden Mannes wie Cipolla es zu dieser Stunde war, hätte den Gehorsam verweigern sollen. Gern oder ungern, er löste sich also von seinem Pfeiler, dankte denen, die vor ihm stehend und sich umschauend ihm den Weg zum Podium freigaben, und stieg hinauf. Ein zweifelndes Lächeln um seine aufgeworfenen Lippen.
Das also Teil 4 von insgesamt 5. Das heißt, morgen die letzte Folge aus Mario und der Zauberer von Thomas Mann, gelesen von Gerd Westphal. Wann immer Sie möchten, übrigens zum Nachhören in unserer NDR-Kultur-App und natürlich online auf unserer Homepage ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Die Abgeordneten des alten Bundestages kommen heute zu einer Sondersitzung zusammen, um über die von Union und SPD vorgeschlagenen Grundgesetzänderungen zu diskutieren. Dabei geht es insbesondere um eine Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und ein schuldenfinanziertes Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Investitionen in die Infrastruktur. CDU, CSU und SPD setzen darauf, dass die nötige Zweidrittelmehrheit im alten Bundestag leichter zu erreichen ist als im neuen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig, die für die SPD bei den Sondierungsgesprächen dabei war, warb im ARD-Morgenmagazin noch einmal für das Finanzpaket.
Wir haben große Unsicherheiten. Die Wirtschaft muss besser unterstützt werden. Die Energiepreise müssen runter. Viele Menschen machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Und wir erleben vor Ort, dass der Staat handlungsfähiger werden muss. Gerade auch zum Beispiel bei der Sanierung von Schulen, Kitas. Und das ist das Einmalige an dem Finanzpaket, was jetzt vorliegt.